Ganz herzlichen Dank. Mit dieser Schriftlesung wollten wir uns einstimmen auf so ein Stück die Mentalität, das Klima der heutigen Predigt, worum es geht. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so nahe gekommen bist und ich bitte dich, dass du uns heute nahe kommst. Wir dich, dein Wesen sehen, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du mit uns umgehst, Herr, und wie wir mit Menschen umgehen. Wir wollen von dir geprägt werden, uns von dir anleiten lassen und dir auch in unserem Umgang miteinander entsprechen. Bitte, dass du uns Gnade heute zugibst, auf dein lebendiges Wort zu hören. Amen. Eine kurze technische Ansage zuvor. Ich bin jetzt so oft darauf angesprochen worden, warum ich das Ding hier trage. Das hat was mit Akustik zu tun. Da ich hier vorne immer so dynamisch rumhampel und hin und her springe, ihr kennt das ja, bin ich manchmal vor dem Mikrofon weg und dann hören mich manche Geschwister nicht und haben mich doch gebeten, das zu tragen. Das ist das ganze Geheimnis, sonst bräuchte ich das nicht. Ästhetisch ist das eine Frage, ob man sowas braucht. Also es ist rein technisch und aufgrund meiner Dynamik. So, jetzt kann es losgehen. Ich möchte mit euch heute vorsichtig so in das Thema hineinschleichen und mit einem kurzen Beispiel beginnen, das ich bei Eckart von Irschhausen gefunden habe. Der Journalist Marcel Bergmann war auf einer Fernsehreportage in Afrika mit dem Auto schwer verunglückt. Erst viele Stunden nach dem Unfall konnte er medizinisch versorgt werden. Er war danach querschnittsgelähmt und Marcel Bergmann war durch diese Lähmung so niedergeschlagen, dass er tagelang im Krankenhaus überlegt hat, wie komme ich mit meinem Rollstuhl zur Treppe, um mich dort hinunterzustürzen. Er wollte nicht mehr leben. Eckart von Hirschhausen hat ihn dann aber interviewt und hat ihn dann gefragt, was hat dich davon abgehalten, dir das Leben zu nehmen? Und er antwortete dann, ein Medizinstudent, der jeden Abend nach seiner Arbeit auf die Station zu mir vorbeigekommen ist. Und er hat meine Hand gehalten. Das war alles. Diese Hand, diese kleine Berührung, hat diesen Mann am Leben gehalten. Ja, und es ist ein Wunder, was die Berührung mit einer Hand bewirken und auslösen kann. Ich vermute, dass jeder von euch Situationen in seinem Leben erlebt hat, wo eine kleine Geste ihn vielleicht jetzt nicht so das Leben gerettet hat, aber erfreut hat. Wo ein Mensch dir Aufmerksamkeit geschenkt hat, durch einen Blick, durch eine Zuwendung. Und das hat dich in der Situation besonders erfreut, ermutigt. Du hast gemerkt, oh, es nimmt mich jemand wahr. Oder ihr habt das sogar erlebt, du hast das erlebt, dass jemand dein Leben ja vielleicht mit einer kleinen Geste sehr positiv beeinflusst hat. Und dass er vielleicht dein Leben sogar gerettet hat. Durch einen Anruf, eine Nachfrage, einen Brief. Wir haben uns im Gottesdienst, im Seniorenkreis, das Thema gesetzt, gib weiter, was du empfangen hast. Wir haben gedacht, im Seniorenkreis kommt allein aufgrund des Lebensalters so viel Lebenserfahrung zusammen. Da ist es doch wertvoll, auch sich darüber zu erhalten, was macht man mit diesen guten Erfahrungen. Wir haben so ein bisschen nachgefragt, wo sind Menschen in deinem Leben, in deinem langen Leben gewesen, die dich positiv beeinflusst haben, die dir so einen wichtigen Anstoß im Leben gegeben haben, deinem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Oder wo Menschen gewesen sind, die dich ermutigt haben und gesagt, Mensch, probier das doch mal aus, ich glaube, du kannst das und vielleicht sogar eine Anleitung gegeben haben. Wenn du so gute Erfahrungen gemacht hast, und ich glaube, fast jeder hat das getan, dann haben wir uns aber auch die Frage gestellt, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, was passiert denn dann damit? Darum das Thema, gib weiter, was du selber an Gutem, so will ich es erweitern, empfangen hast. Ist auch ein Appell an uns im Seniorenkreis selber, aber wir wollen euch gerne in diesen Appell mit einschließen, egal welches Alter ihr habt. Wir wollen also den Blick auf das lenken, was wir empfangen haben, was du empfangen hast, und auch die Frage stellen, was hast du mit dem Guten, was du empfangen hast, gemacht? Und wir wollen dazu ermutigen, diese Erfahrungen dann auch weiterzugeben. Fangen wir also bei den eigenen Erfahrungen an, wo Menschen dir, ich sag's mal so, zum Vorbild geworden sind. Wer hat dein Leben positiv beeinflusst, mal abgesehen jetzt von den Eltern? Wer hat deinem Leben eine neue Richtung gegeben? Sei es wie beschrieben durch eine kleine Geste, durch eine Aufmerksamkeit, durch sein Handeln, durch Hilfe, ja dadurch, dass er für dich ein Vorbild geworden ist. Jemand, der dir etwas zugetraut hat, der dich herausgefordert hat, gesagt hat, komm, du kannst das, probier es aus, ich zeig's dir. Vielleicht nehmen wir uns einige Augenblicke mal Zeit, so Menschen in unserem Leben vorüberziehen zu lassen, die dort eine Rolle gespielt haben. Und die zweite Frage gleich hinterher. Was hast du aus diesen Erfahrungen gemacht? Hast du überhaupt schon mal daran gedacht, dass du etwas hast, was du weitergeben kannst, im Wort oder auch in der Tat? Ich hatte ja deutlich mehr Zeit, als ihr, über dieses Thema nachzudenken. Am Anfang habe ich so gedacht, oh, so viele Vorbilder hast du aber gar nicht. Aber jetzt habe ich ja schon einige Wochen Zeit gehabt und mir sind nach und nach immer mehr Menschen eingefallen, die in meinem Leben wichtige Impulse gesetzt haben. Mir ist eine alte Frau eingefallen, die ich in Bonn kennengelernt habe in der Gemeinde, als ich dort Student war und Jugendpastor. Und diese Frau hatte wirklich ein hartes Leben hinter sich. Sie hat wie viele von den älteren Geschwistern Krieg erlebt, Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung, Hunger, Armut. Aber sie ist darüber nicht bitter geworden, sondern sie ist darüber eine Beterin geworden. Und ich weiß nicht wie, aber sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Menschen sehr dezent zu begleiten, für Menschen in der Gemeinde zu beten. Sie hat an ihrem Leben Anteil genommen durch Nachfragen, hat Leute sozusagen auch telefonisch immer begleitet. Sie waren ja auch nicht mehr so mobil. Und sie hat sich dann vorgenommen, für Menschen zu beten. Und ich glaube, sie hat für viele Menschen durchgebetet, auch durch viele, viele schwere Zeiten. Und wenn man nicht genau hingeguckt hat in der Gemeinde, wird man sie wahrscheinlich gar nicht kennengelernt haben. Sie hat nie viel Tamtam um sich, um ihre Person gemacht, nie sich in den Vordergrund gespielt. Ich glaube, dass sie nie jemals irgendwo vorne am Mikrofon gestanden hat oder so. Zum Abschied aus Bonn hat sie mir dann ein kleines Büchlein geschenkt, wo sie handschriftlich Gebete aufgeschrieben hat und Bibeltexte und auch andere Texte. Die hat sie für mich gesammelt und mir gewidmet und mir mit in meinen Dienst hier nach Aachen gegeben. Und da habe ich gemerkt, dass für sie Gebet viel mehr ist, als so vor dem Essen zu beten, sondern dass es eine Lebenshaltung ist. Und ich glaube, dass sie die ganze Zeit, als ich in Bonn war, mich in ihren Gebeten mitgetragen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie konsequent sie sowas gemacht hat. Und es braucht ja schon so ein Stück auch Perspektive, dass man sagt, so, ich schreibe für diesen Menschen dieses Büchlein auf und gebe es ihm dann mit, wenn er weiterzieht. Und so könnte ich viele Menschen nennen, die mich stark beeindrucken. Eins will ich noch nennen. Am Anfang meines Dienstes war ich in der Situation, jemanden beerdigen zu müssen, der sich das Leben genommen hatte, ein junger Mensch. Und ich war so unerfahren, ich konnte das nicht, und mein damaliger Anleiter, mein Vikariatsvater, mein Hauptpastor, der hat dann diese Beerdigung gemacht. Und wenn sich jemand das Leben nimmt, entstehen ja vielfältige Probleme, damit umzugehen. In der Familie, wo er herkommt, Ehepartner, wie auch immer. Aber es ist ja auch aus dieser Tradition heraus, wie Kirche damit umgegangen ist in der Vergangenheit, immer problematisch. Da denkt, was ist jetzt mit diesen Menschen eigentlich? Und mein damaliger Kollege, der Lutz Buchheister, hat sich dann so grundsätzlich in dieser Beerdigungspredigt für die Barmherzigkeit Gottes ausgesprochen, dass er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus für uns wirksam geworden ist. Er hat so einen deutlichen Akzent gesetzt, das hat mich so tief beeindruckt und gesagt, ja, so will ich auch solche schwierigen Situationen angehen. Das habe ich nicht vergessen. Ich möchte euch ermutigen, euch ruhig Zeit zu nehmen in der kommenden Woche, über Menschen nachzudenken, die euch beeinflusst haben, wie in der eben beschriebenen Weise, durch Geste, durch Aufmerksamkeit, durch das, was sie euch gesagt haben, die dein Leben positiv beeinflusst haben, die dir ein Vorbild geworden sind. Und ich glaube, dass sich das lohnt. Ich glaube, dass du mehr Menschen entdecken wirst, als du jetzt so vielleicht im Augenblick denkst. Aber nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Denn wenn man jetzt mal, und das wollen wir jetzt machen, ins Neue Testament schaut, kann man fast von einem biblischen Prinzip sprechen, dass Menschen Dinge an Menschen weitergeben, dass Menschen Vorbild für andere Menschen werden und dadurch Dienste multipliziert werden, Atmosphäre multipliziert wird. Und ich will damit bei Jesus anfangen. Jesus hatte ja, der war ein bisschen unter Zeitdruck. Er wusste, ich habe nur maximal 2 Jahre, um Menschen zu prägen. Und er hat da so einen Intensivkurs mit ihnen gemacht. Er hat mit seinem Lebensstil die Jünger geformt. Er hat sie gelehrt. Aber dann gibt es im Johannesevangelium eine Geste, womit Jesus diese Lehreinheit abschließt. Steht in Johannes 13. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das alles jetzt. Gesegnet seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt. Hier sehen wir ganz deutlich, dass Jesus ausdrücklich sagt, ich bin euch ein Vorbild und gesegnet seid ihr, wenn ihr auch so handelt. Und ich glaube, dass die Jünger, und das kann man sehen, diese Fußwaschung nie vergessen haben. Es ist ja so, wenn dann der Leiter weggeht und die Gruppe sich neu formiert, dann wird man auch irgendwann über Macht- und Leitungsfragen sich auseinandersetzen müssen, ob man will oder nicht. Und ich glaube, dass die Jünger dann Jesus in der Schürze gesehen haben, wie er sich niederkniet und den Leuten die Füße wäscht. Das heißt, da ist ja eine Perspektive, dass er von unten nach oben zu seinen Jüngern schaut. Und ich glaube, dass dieses Beispiel, was Jesus gegeben hat, viel mehr sagt als viele Seminare und Vorträge über Leitungsfragen. Und auf uns heute auch übertragen, solange die Gemeinde sich an dieses Vorbild hält, dass Jesus in Leitungsmachtfragen gegeben hat, dann wird sie auch immer mit Macht und Leitung gesund umgehen können. Und Jesus fordert nochmal sozusagen final seine Jünger heraus, macht das, folgt meinem Beispiel, handelt so, wie ich es gemacht habe. Und dann, das kennen wir vom Psalm 1, habe ich ja neulich darüber gepredigt, und dann sagt er, Makarios, also gesegnet seid ihr zu nennen, wenn ihr danach handelt. Das zweite Beispiel ist Paulus. Nun haben ja nicht alle immer ein ungestörtes Verhältnis zu Paulus, aber Paulus arbeitet auch nach diesem Vorbildprinzip. Er sagt an vielen Stellen, ich ahme das Vorbild Jesu nach. Ich orientiere mich in meinem Leben an Jesus. Und an manchen Stellen sagt Paulus dann auch, ahmt mein Beispiel nach. Ich will es euch vorlesen aus 1. Korinther 4. Ich schreibe diese Dinge nicht, also vorher hat er sich mit ihnen gezofft oder hat er sie zurechtgerückt, die Korinther waren vielen Stellen nötig und sagte, ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen, ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündigt und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Mir hat dieses Selbstbewusstsein des Paulus, dass er sagt, hier, nehmt mich als Beispiel, schon echt Schwierigkeiten bereitet. Weil wenn sich mir jemand als Vorbild anpreist, egal wer es erstmal ist, dann denke ich, boah, das ist auch ein bisschen hochmütig, ja, oder selbstüberschätzend. Also mich macht das eher misstrauisch, wenn man sagt, hier, ich bin ein gutes Beispiel, ahmt mich mal nach. Ich habe mich gefragt, was berechtigt denn Paulus eigentlich dazu, so aufzutreten? Und ich nehme das dem Paulus ab und ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass er einen ganz tiefen Blick in das Vaterherz Gottes getan hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Paulus hat das Vaterherz, das liebende Vaterherz Gottes kennengelernt und die beglückende Erfahrung gemacht, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Er weiß ganz genau, wer er durch Jesus Christus ist und wie sehr Gott ihn liebt. Und er hat es nicht nötig, sich Anerkennung durch irgendetwas zu sammeln, weder durch Ausübung noch Macht über die Korinther, noch durch Ausübung und Einfluss über Menschen. Er braucht es für sein Selbstwertgefühl nicht, andere Leute zu beeindrucken oder von ihnen Applaus zu bekommen. Sondern ich nehme ihm das ab, dass ihn echte Liebe zu den Menschen antreibt. Liebe, die er vom Vater Jesu Christi empfangen hat. Und deshalb benutzt er auch hier dauernd diese Worte. Ihr seid meine geliebten Kinder. Das müssen wir ihm auch mal abnehmen. Wie ein Vater für seine Kinder Liebe empfindet, im Normalfall vorausgesetzt, so empfindet Paulus für die Menschen, die er zu Jesus Christus geführt hat. Ich habe euch in Christus gezeugt. Ihr seid meine Kinder. Und diese Liebe des Paulus zu den Korinthern, die speist sich aus der erfahrenen Liebe durch Gott den Vater. Und das allein lässt ihn zum Vorbild werden und nicht, weil er sich für so einen tollen Typen hält. Er will mit dieser Vorbildfunktion Gott die Ehre geben und nicht sich selbst. Und das ist auch für uns die Grundlage, Vorbild zu sein. Ich glaube, je mehr wir von dieser Liebe Gottes erfahren haben in unserem Leben und wissen, wer wir in Jesus Christus sind, desto unaufdringlicher werden wir Vorbild sein, aber auch desto selbstbewusster können wir sagen, ja, hier bin ich vorbildlich. Kommen wir zu uns. Vielleicht ist uns Jesus zu weit weg, wir sagen, okay, der war so perfekt, das bin ich nicht. Und Paulus, trotzdem, was ich gesagt habe, deshalb die am Anfang so die Frage, du hast Menschen in deinem Umfeld, die für dich geistlicher Vater, geistliche Mutter geworden sind, ein großes Wort, aber vielleicht Freund und Berater, Menschen, von denen du wirklich Gutes empfangen hast, die für dich Vorbilder geworden sind, die sind ja manchmal deutlich näher dran als Jesus und Paulus. Aber was hast du aus dem gemacht, was du von ihnen empfangen hast? Hast du es weitergegeben an andere? Oder schlummern da noch unentdeckte Schätze in dir? Oder du bist auch noch gar nicht auf die Idee gekommen, das mal weiterzugeben? Ich möchte dazu ermutigen, das zu tun, was du von anderen empfangen hast, was du Gutes empfangen hast. Ich will Mut machen, Vorbild zu sein. Wenn es auf der Basis deiner selbst empfangenen Liebe aus dem Vaterherz Gottes geschieht, wenn es um Gottes Ehre geht, dann ist es keine Überheblichkeit und keine Anmaßung und auch nicht aufdringlich. Um Vorbild zu sein, braucht es manchmal nur eigentlich wenig Dinge. Es kann beginnen mit einer Geste, mit einer Nachfrage, mit einer Einladung zum Essen. Im Rahmen eines Gottesdienstes, dass ich mal links und rechts gucke, wer sitzt da eigentlich, habe ich den jemals schon gesehen, um ihn zu begrüßen. Ein Umarmen in einer guten, passenden Situation, ein Lächeln. Es kann auch mehr sein. Manchmal erleben wir das ja so in der Gemeinde, dass Leute kommen und sagen, so, ich habe jetzt so und so viele Jahre einen Dienst gemacht, aus den und den Gründen mache ich das nämlich hier. Uff, seht mal zu, wie er jetzt das weiterführt. Man kann es aber auch anders machen. Und das, glaube ich, ist der biblischere Weg. Wenn du seit längerem einen Dienst ausübst und du viele Erfahrungen gesammelt hast, dann ist es vorbildlich, wenn du jemanden in diesen Dienst hineinnimmst. Nicht, um ihn aufzuhören, aber um diesen Dienst zu vervielfältigen. Wenn du jemanden ganz praktisch anlernst und ihm zeigst, so geht es. Egal an welcher Stelle man das im Reich Gottes macht, es dient immer dazu, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass Gott geehrt wird. Wenn wir diese Mentalität haben, dann ist das so. Und dann ist es egal, wo man jemanden anlernt. Sei es beim Rasenschneiden, beim Kaffeekochen, beim Organisieren, beim Leiten eines Hauskreises, bei der Vorbereitung einer Predigt. Ob man jemandem zeigt, wie man Kinderarbeit macht oder wie man gemeindetauglicher ein Musikinstrument spielt oder auch singt. Wenn es gut gelaufen ist, haben wir es ja auch von jemand anderem empfangen, wie es geht, gezeigt bekommen. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, wenn du dich hast selber hineinfuchsen müssen, dann kannst du aber damit beginnen, eine neue Tradition zu beginnen, Vorbild zu sein, Menschen hineinzunehmen in einen Dienst, das, was du tust, weiterzugeben. Jemand anderem Vorbild zu werden, nicht davor zu erschrecken. Und wenn du den Eindruck hast, du hast noch nicht genug Liebe aus dem Vaterherz Gottes herausgesogen, dann mach das ruhig. Epheserbrief ist sehr tauglich dazu, Römer 8 auch. Und eigentlich ist es leicht, für andere Vorbild zu werden, wenn man sich anfängt, darüber auseinanderzusetzen. Es beginnt in der Regel mit Aufmerksamkeit und Interesse. Aufmerksamkeit und Interesse an anderen Menschen. Wir haben das vorhin gelesen in der Schriftlesung. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Helmut Burkhardt hat das sehr ausführlich vorgelesen, dass das die Christusmentalität ist. Auch immer wieder andere in den Blick zu bekommen, eben auch im Blick auf Dienste, auf Vorbildfunktion. Wenn ich Aufmerksamkeit und Interesse an anderen Menschen habe und sehe, was dort für Anlagen sind, für Möglichkeiten, für Fähigkeiten, dann werde ich auch Chancen haben, sie mit hineinzunehmen, wenn es passt in einen Dienst, den ich tue. Wenn du unsicher bist, wo du vorbildlich bist, dann kannst du das auch ganz praktisch herausfinden. Frag jemand, einen Menschen deines Vertrauens. Sag mal, wo hältst du mich für vorbildlich? Was kann ich gut? Ich glaube, du wirst sehr hilfreiche Antworten bekommen. Oft sehen die Leute um uns herum viel, viel deutlicher, was wir können, was wir gut können, wo wir Vorbild sind, als wir selber. Und es wird uns davor schützen, in eine falsche Richtung zu rennen. Aber wenn wir so jemanden haben, dem wir vertrauen, frag ihn einfach mal. Es wird ein gutes Gespräch werden, bin ich ganz sicher. Und dann, wenn du was entdeckt hast, leg los. Gib weiter, was du selbst empfangen hast. Hab Mut dazu, Vorbild zu sein für andere. Amen.